Herzlich willkommen zu einer Stunde, in der es um eine ganz wichtige und grundsätzliche Frage geht: Wann darf man lügen?
Also es gibt Positionen, die sagen, nein, ich muss in so einer Situation dann eben notfalls sterben, zum Märtyrer werden, weil ich muss an der Wahrheit festhalten. Während andere sagen, nein, es geht nicht, wenn es wirklich für die bessere Sache dienlich ist, dann ist eine Notlüge legitimiert. Und da gibt es dann viele Narrative, die dann verschiedene Situationen durchspielen und dann entsprechend ja zu der einen oder der anderen Antwort kommen.
Das sagt der Religionswissenschaftler Klaus Hock über die islamische Theologie. Ähnlich diskutiert man diese Frage in der christlichen Theologie. Und auch in der Philosophie finden sich sehr unterschiedliche Positionen zu Lüge und Wahrheit. Es gibt ja einerseits das Gebot, du sollst nicht lügen. Aber ganz so eindeutig ist es nicht. Denn wenn man in der Bibel nachschaut, steht da, du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Heißt das nicht etwas anderes? Es ist also so eine Sache mit dem Lügenverbot oder, positiv formuliert, mit der Ermutigung zur Wahrheit. Wohl niemand findet Lügen grundsätzlich richtig, aber niemand hat noch nie gelogen. Ein echtes Dilemma. Was sagt Gott wohl dazu? Und wie ist das mit der Moral? Wir widmen dem Thema unsere heutige Ausgabe von Religionen. Hören Sie, warum Lügen ganz und gar keine kurzen Beine haben müssen. Und warum es ein gutes Werk sein kann, das Blaue vom Himmel herunterzuholen, anstatt sich an die Fakten zu halten. Lügen und Lügen lassen, ein Feature von Maria Riederer.
Wir haben uns immer gesagt, dass der Osterhase immer ganz früh morgens kommt und die Eier dann im Garten versteckt.
Das ist schon so eine kleine Lüge, aber man kann den Kindern ja auch später sagen, also dass es den Osterhasen in Wirklichkeit gar nicht gibt, weil, also wenn man jetzt noch kleiner ist, so im Kindergarten oder im ersten Schuljahr, dann freut man sich einfach, wenn da jetzt Eier im Garten liegen.
Ein schweres Problem ist die Frage, die die Lüge betrifft. Eine Frage, die uns gerade bei unseren tagtäglichen Handlungen oft beunruhigt. Gar reich an Verstecken ist ja die Frage, und oft treibt sie gleichsam durch manche Krümmungen voller Löcher ihr Spiel mit der Anstrengung der Suchenden. Augustinus.
Der sittliche Grundsatz, es sei eine Pflicht, die Wahrheit zu sagen, würde, wenn man ihn unbedingt und vereinzelt nähme, jede Gesellschaft zur Unmöglichkeit machen. Benjamin Constant.
Du fragst mich, Schatz, bin ich zu dick? Nein, prima, sag ich, alles schick. Du fragst mich, Schatz, hat's denn geschmeckt? Ich sage, lecker, war perfekt.
Ich glaube, man muss schon einen gut gesunden Umgang mit der Lüge haben und dem anderen das Recht geben, auch den Fehler zu machen, zu lügen.
Eigentlich ist es ja auch gut, wenn die Eltern dir Märchen erzählen, weil du erzählst ihnen ja auch nicht immer die Wahrheit.
Kleine Lügen tun nicht weh. Kleine Lügen sind wie Honig im Tee. Wie ein Sahne-Baiser. Und sie machen das Leben leichter.
Kleine Lügen tun nicht weh, sagen die einen. Lügen sind das größte Laster der Menschheit. Sie zerstören Vertrauen und machen ein Zusammenleben unmöglich, meinen die anderen. Beide, um das gleich vorwegzunehmen, haben recht.
Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deine Nächsten.
Das sagt die Bibel im Dekalog in den 10 Geboten des Alten Testaments, und zwar an 8. oder je nach Zählart an 9. Stelle. Eine klare Ansage, die aber mehr bedeutet als die schlichte Übersetzung, du sollst nicht lügen.
Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deine Nächsten. Was ist das?
Fragt Martin Luther in seinem kleinen Katechismus und beantwortet die Frage gleich selbst.
Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unsere Nächsten nicht belügen, verraten, verleumden oder seinen Ruf verderben, sondern sollen ihn entschuldigen, Gutes von ihm reden und alles zum Besten kehren.
Roches Leonhard, Professor für evangelische Theologie mit Schwerpunkt Ethik an der Universität Leipzig.
Nun ist es eben so, dass Luther hier sagt, wir sollen dem, was unser, in diesem Fall Nachbar oder so, ist, wenn wir gegenüber Dritten über ihn reden, möglichst das Gute hervorheben. Ja, und das ist ja auch irgendwie plausibel.
Wenn man dagegen, wie in der oft verwendeten Kurzform des Gebots, von Lügen spricht, steht gleich als Gegenbild die Wahrheit im Raum. Aber, um mit Pontius Pilatus zu sprechen, dessen verständnislose Frage an Jesus bis heute so gerne zitiert wird, Was ist Wahrheit?
Da gibt es eigentlich keine einheitliche Definition dafür. Es gibt eben Wahrheit im Sinne von schlichten Tatsachen, Wahrheiten. Ja, also die Fallbeschleunigung ist 9,81 Meter pro Quadratsekunde oder eben nicht. Ja? Und wir wissen, dass es so ist. Und wer etwas anderes behauptet, und zwar im Brustton der Überzeugung, ja, der sagt eben die Unwahrheit. Das ist relativ klar. Dann gibt es aber die Wahrheit, ich sage jetzt mal von Überzeugungen, religiös, weltanschaulichen Grundüberzeugungen. Wenn ich dann einen Todkranken habe, das klassische Beispiel, ja, den die Information, du wirst wahrscheinlich bald sterben, nun möglicherweise schneller noch ins Grab bringen würde, ja, dann kann man eben sagen, okay, vielleicht kann es dann auch sinnvoll sein, den mal über seinen Zustand eine gewisse Zeit im Unklaren zu lassen oder ihm Optimismus mitzugeben, damit er Widerstandskräfte und Lebenskräfte aufbauen kann, die dann möglicherweise doch zu einer Heilung führen. Ja.
Es gibt eine Ahnung, es gibt einen typischen Ablauf, aber es gibt so viele Normvarianten. Deswegen ist für mich die Frage schwer, wo ist in der Medizin eine Wahrheit? Ja, wo fängt sie an und wo hört sie auf?
Wahrheit in der Medizin ist was ganz Schwieriges, weil allein in der Diagnostik so gut wie nie Wahrheit gibt. Es gibt immer nur Wahrscheinlichkeit für ein Ereignis, das es vorliegt.
Es mag eine Ausrede geben, es mag ein Zögern geben, es mag eine Hinhalttaktik geben, es mag ein tröstendes, es wird schon vielleicht werden. Aber eine Lüge, nein, eine Lüge gibt es nicht.
Sabine Matthias, Frauenärztin, und Karl Larosé, Kardiologe, müssen sich in jedem Patientengespräch fragen, wie sie ihrem Gegenüber die manchmal bitteren Ergebnisse ihrer Diagnose vermitteln.
Man muss mit der Patientin, bei der Patientin bleiben und genau hinhorchen, was ist zumutbar. Das ist ein ganz wichtiger, empathischer Schritt natürlich auch. Man sieht durch Blickkontakt, durch Körperhaltung und auch durch die Nachfragen, wie viel will sie wissen. Nicht jede Patientin fragt, sterbe ich bald? Aber der Gedanke einer Patientin geht immerhin in Richtung Tod auch. Was kommt auf mich zu? Und das kann man nur in kleinen Scheiben vermitteln.
Begriffe wie schwere Herzinsuffizienz, das werde ich nie meinem Patienten sagen, sondern ich werde ihm sagen, sie haben eine Pumpschwäche ihres Herzmuskels. Mein Patient mit Pumpschwäche, den werde ich nicht mit irgendwelchen Überlebensraten konfrontieren, sondern werde sagen, da ist eine schwere Erkrankung, die man heutzutage gut behandeln kann.
Die Wahrheit richtig zu verpacken, ohne dass das Gesagte zur Lüge wird, ist eine Gratwanderung und eine Kunst, die man, das wissen nicht nur Ärzte, nicht aus Büchern lernen kann, sondern nur aus Erfahrung.
In den Küssen, welche Lüge, welche Wonne in dem Schein. Ach, wie süß ist das Betrügen, süßer das Betrogensein. Heinrich Heine.
O weh der Lüge! Sie befreiet nicht, wie jedes andere wahrgesprochene Wort, die Brust. Sie macht uns nicht getrost. Sie ängstigt den, der sie heimlich schmiedet. Und sie kehrt, ein losgedruckter Pfeil, von einem Gotte gewendet und versagend, sich zurück und trifft den Schützen. Johann Wolfgang von Goethe, Iphigenia auf Tauris.
Lügen ist eigentlich nicht erlaubt, aber wenn es mal sein muss, dann machen das manche Kinder.
Lügen ist eigentlich schon erlaubt.
Ich glaube, dass das eine Entdeckung ist, die wir alle machen, wenn wir noch ganz klein sind und wenn wir plötzlich merken, dass wir etwas denken können, ohne dass wir es dem anderen sagen müssen. Und dann merken, ja, wir sind jetzt die Person, die das weiß und der andere weiß das nicht.
Simone Dietz, Professorin für Philosophie an der Universität Düsseldorf.
Dann fangen wir an, überhaupt ein Gefühl dafür zu entwickeln, wer wir sind. Und dass wir darüber auch entscheiden können, wie wir uns anderen gegenüber zeigen wollen oder eben nicht zeigen wollen. Und das ist der Anfang von der Fähigkeit, auch zu lügen.
Die Frage nach der Moral von Lüge und Wahrheit stellt sich in diesem Moment noch nicht. Doch mit wachsendem Alter merken die Kinder, dass es verbotene und erlaubte Lügen gibt.
Lügen sind ja auch jetzt nicht so schlimm, aber man sollte das jetzt nicht so im Gericht lügen oder bei der Polizei oder sowas.
Bei mir fühlt sich dann so krimmelig an. Ich habe dann auch ein schlechtes Gewissen dabei auch.
Also man kriegt
mehr Ärger, wenn man lügt und es dann rauskriegt, anstatt die Wahrheit zu sagen und zu sagen, ja, ich hab's kaputt gemacht.
Nichts verdecken und auch nicht beschönigen oder lügen, das ist einfach mir wichtig, das merken die Kinder.
Inka Kramm ist Grundschullehrerin in Köln und Mutter von 2 Kindern.
Da hatte ich ein Kind, ein Mädchen, was bei uns neu war. Und die berichtete dann, sie hat die Hausaufgaben bei der Mutter vergessen. An diesem Wochenende sei sie bei der Mutter gewesen. Das kam ein paar Mal hintereinander vor. Und dann deckte sich aber auf in unserem Gespräch, dass sie gar nicht an diesem Wochenende bei der Mutter war. Und es war ein Mädchen, was häufiger gelogen hat, wenn es um Hausaufgaben ging, verstrickte sich da regelmäßig in Lügen. Und ich denke, weil sie die Erfahrung gemacht hat, ich werde bestraft, wenn ich Fehler mache.
Inka Kramm versucht, ihren Schülern zu vermitteln, dass Ehrlichkeit nicht bestraft wird, mit gewissem Erfolg.
Dann merkt man, wenn sie dann in der zweiten und dritten Klasse ist und dann kommen Erstklässer, wie sie dann das Gelernte schon auf die Kleine anwendet und sagt, gib's ruhig zu, das ist was, hier passiert dir nichts, die Frau Kramm schimpft nicht, du musst es einfach nur sagen. So, und das ist ganz schön zu sehen, dass die dann eben diese Werte, die sie angenommen haben, von mir weitergeben, das ist ganz schön.
Und dann gibt es aber doch viele Situationen, in denen man erwartet, dass das Kind diplomatisch ist und das Kind kann gar nicht so unbedingt entscheiden, wo ist da der Unterschied.
Zum Beispiel, wenn einer einen fragt, wie findest du denn die Anziehsachen, die ich heute anhabe? Und man findet die eigentlich schlimm, aber möchte auch nicht, dass der traurig wird. Und dann sagt man, ja, ich finde das schön. Also das ist auch so eine Art Notlüge, damit man den nicht verletzen möchte.
Kinder können ja erstmal auch ziemlich brutal sein in ihrer Offenheit, dass sie sagen, finde ich total doof oder so. Und dann merken, vielleicht werden sie dann auch mal darauf hingewiesen, dass sie jemanden verletzt haben, weil sich da ja jemand Mühe gemacht hat. Das müssen sie erstmal berücksichtigen. Und dann fangen sie vielleicht an, denken, okay, dann muss ich offenbar lügen.
Bei meiner Tochter, der Kleinen, der funktioniert das gar nicht, weil die entweder nicht schauspielen will oder nicht kann. Bei ihr die Zeit so brutal, was ich dann auf der anderen Seite wieder sehr ehrlich finde. Ihre Enttäuschung und benennt die auch im Gegenwart des Schenkers, so dass ich dann versucht bin, mich zu entschuldigen. Auf der anderen Seite denke ich mir, das ist einfach so wahnsinnig ehrlich.
Einmal finde ich, ist es in der Philosophie natürlich interessant, sich mit der Lüge zu beschäftigen, weil die Wahrheit ja auch ein großes philosophisches Thema ist. Und jemand, der lügt, der muss ja in einer bestimmten Hinsicht über die Wahrheit verfügen. Also es muss da irgendetwas Zweifelsfreies geben, damit man überhaupt lügt. Schon deshalb finde ich, ist die Lüge philosophisch interessant. Aber hauptsächlich ist sie natürlich ein Thema auch der Ethik, der Moralphilosophie, als Frage, wie weit darf man anderen gegenüber lügen? Und es ist ein, wie ich finde, Vorurteil in der Philosophie, dass das doch eigentlich das beste Beispiel für eine Handlung ist, die moralisch unzulässig ist.
Zumal Lügen nicht nur täuschen oder verletzen können, sie können bereichern, unterhalten oder Schutz und Freiheit gewähren.
Bei uns ist in der Schule wie in vielen Grundschulen, dass man montags morgens von seinem Wochenende berichtet. Was habe ich erlebt? Wo war ich mit den Eltern oder wie auch immer?
Inka Kramm, Grundschullehrerin in Köln, erinnert sich an einen Schüler, der bei jeder Gelegenheit das Blaue vom Himmel herunter erzählte.
Da war er in der ersten Woche, als er bei uns war, war er in Paris auf dem Eiffelturm oben. Und in der zweiten Woche ist er mit irgendeinem Oldtimer gefahren, den keiner kannte. Und so reihten sich die phänomenalen Erlebnisse aneinander. Und es war irgendwann offensichtlich, dass jedes Wochenende nicht so ganz so attraktiv gewesen sein kann, wie er das beschrieben hat. Und da versuchten die Kinder, die dann langsam dahinter kamen, ihn zu fragen und nachzubohren, ob das denn wirklich wahr war und mit wem er da war und irgendwie so ein bisschen der Wahrheit auf den Grund zu gehen. Und dem entzog er sich aber komplett.
Für die Lehrerin war schnell klar, die kindlichen Blüten der Fantasie durften weiter blühen, solange sie keinen Schaden anrichteten. Lügen lassen kann ein Weg zum Vertrauen sein. Das bestätigt auch der Kölner Psychiater Manfred Lütz, dem es bei der Behandlung seiner Patienten nicht in erster Linie darum geht, die Wahrheit herauszufinden.
Ich habe mal eine Patientin gehabt, der ging es ganz schlecht und die war aber sehr fantasievoll, die hatte viel Fantasie. Und die war auf einer geschlossenen Station und dann hatte sie Ausgang. Und dann haben wir mit ihr besprochen am Wochenende, was sie denn machen würde. Und dann hat sie erzählt, sie würde in die Oper gehen. Und dann haben wir das genau besprochen, wie sie das macht. Dann kam sie zurück und war ganz begeistert von der Oper. Und zufällig war eine Krankenschwester, die auch auf der Station war, die wollte auch in die Oper gehen. Und die Oper war aber ausgefallen. La donna mobile, qual più al vento, muta d'accento, di pensiero. Und da waren wir total erschrocken und haben gedacht, Gottes Willen, die belügt uns. Wir können uns ja gar nicht auf die Frau verlassen und so. Und dann gibt es aber moderne Therapiemethoden, die jetzt nicht so sehr auf die Wahrheit Wert legen, sondern den Patienten sehr respektieren und vor allem denen es darum geht, dass einem Menschen, dem es sehr schlecht ging, der ging es wirklich sehr schlecht, besser ging. Und dann habe ich mit ihr anschließend gesprochen und habe ihr so im Nebensatz gesagt, eine Schwester sei auch in diesem Stück gewesen und das habe ja gar nicht stattgefunden, aber das sei für mich jetzt auch nicht schlimm, weil für mich sei schon toll, wie sie sich da in ihrer Fantasie hineingedacht habe und dass es ihr einfach gut gegangen sei nach dem Wochenende, das sei für mich wichtig. Und das hat dann unser Verhältnis zu dieser Patientin sehr entspannt, weil die vorher immer den Eindruck hatte, wir sind so wie ein Gericht, das dauernd rauskriegen will, wie die Wahrheit ist und so. Und sie wollte schon auch ihren Bereich so ein bisschen schützen. Und das haben wir dann sehr respektiert und dann ist es der Patientin auch besser gegangen. Also in der Therapie ist die Wahrheit nicht immer so wichtig.
Mein Name ist Bärbel Ackerschott, ich bin Diplom-Sozialarbeiterin und leite in Köln das Notel, eine Notschlafstelle und Krankenwohnung für obdachlose Drogenabhängige.
Für Bärbel Ackerschott und ihre Mitarbeiter in dem christlich geführten Haus gehört es zum Tagesgeschäft, mit Lügen konfrontiert zu werden. Und auch diese Lügen haben einen Zweck.
Also die große Lüge, wobei Lüge fällt mir schwer, es so zu bezeichnen, ist die Tendenz, sich was vorzumachen, was den Weg aus der Droge angeht. Der Klassiker ist, ich brauche eine Wohnung und Arbeit und dann ist mein Leben in Ordnung. Dass ich dann schon mal sage, du lüg dir einen in die Tasche, wenn du das zurzeit brauchst, um im Leben klarzukommen, ist das in Ordnung, aber versuch nicht, mich anzulügen. Mir ist der Satz, das Wort aus dem Evangelium ganz wichtig, die Wahrheit macht frei.
So ihr bleiben werdet an meiner Rede, so seid ihr meine rechten Jünger und werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Aus dem Johannesevangelium.
Die Wahrheit hat aber auch eine unglaubliche Brutalität und muss ausgehalten werden. Und von daher, denke ich, ist es völlig legitim, und dazu muss man ja gar nicht süchtig sein, dass man sich im Leben ab und zu was vormacht, dass man sich auch in Traumwelten flüchtet, um einfach sich irgendwie in diesem Leben halten zu können. Aber die Lösung ist es nicht, die Wahrheit macht frei. Aber die hat auch ihre Gnadenlosigkeit.
Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Und wenn er auch die Wahrheit spricht.
Jedes Kind kennt diesen Spruch und dazu passend auch gleich die Geschichte vom Hirten, der so oft spaßeshalber um Hilfe schreit, dass er, als der Wolf dann wirklich um seine Herde schleicht, vergeblich nach seinen Freunden ruft. Auch Bärbel Ackerschott von der Obdachlosenunterkunft Notel hört viele Lügen und hört doch nicht auf, ihrem Gegenüber irgendwie zu glauben.
Also ich höre da empathisch zu und kann da auch gut mitgehen und dann ist das für mich auch so, wenn der das schildert. Aber es überrascht und enttäuscht mich überhaupt nicht, wenn sich das dann als Lüge herausstellt. Aber dann hat das Glauben natürlich noch mal eine andere Qualität, wenn ich nicht enttäuscht bin, wenn es nicht stimmt. Das ist eine Möglichkeit für Menschen, sich im Gleichgewicht zu halten oder auch um sich zu schützen. Ich sehe die Lüge in den Kontexten nicht als ein moralisches Kriterium.
Die Wahrheit macht frei, Ehrlichkeit zahlt sich aus. Und doch ist die Lüge in der Welt und sie hat ihren Sinn. Der Mensch lügt, so behaupten Statistiken, 200 Mal am Tag. Die Philosophin Simone Dietz bezweifelt das.
Das hängt aber ja sehr stark davon ab, was man dann überhaupt mitzählt. Und ob man solche Floskeln, liebe Grüße oder sehr geehrtes Publikum oder so, das sind ja so Floskeln, die gehören dazu und da denkt sich auch keiner mehr was dabei.
Meine sehr verehrten Damen und Herren,
Lüge.
Ich freue mich sehr,
Lüge.
Gut, es ist mir ein Vergnügen.
Eine Heidenarbeit, es ist eine Maloche.
Jetzt hören Sie aber auf. Ach, machen Sie Ihre Begrüßung doch alleine.
Publikum, hören Sie zu. Wir erzählen Ihnen das hier nicht zweimal.
Also es geht uns ja eher um die Lügen, bei denen wir entscheiden müssen, ob wir dem anderen jetzt etwas sagen, von dem wir selber wissen, dass es falsch ist und ihn damit in die Irre führen, ob wir das an dieser Stelle tun dürfen oder nicht tun dürfen.
Die Diskussion darüber ist so uralt wie brandneu. In demokratischen Systemen steht der Anspruch auf Wahrheit ganz weit oben. Wer bei einer Lüge oder Betrügerei ertappt wird, verschwindet schnell von der Bildfläche der Politik. Mit Recht, sagt Rochus Leonhardt.
Wir haben als Bürgerinnen und Bürger einen Anspruch darauf, dass die Politiker uns über die Chancen und Risiken dessen, was sie tun, aufgrund ihrer Verantwortung reinen Wein einschenken. Und da reagieren wir sensibel, wenn wir das Gefühl haben, uns wird etwas vorgemacht.
Ganz anders ist das im Alten Testament, der Heiligen Schrift für Juden und Christen.
Da sprach die Schlange zum Weibe: Ihr werdet mitnichten des Todes sterben, sondern Gott weiß, dass welches Tages ihr davon esst, so werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Aus dem Buch Genesis.
Martin Rösel, Professor für Hebräisch, Altes Testament und altorientalische Religionsgeschichte an der Universität Rostock, hat die Bibel nach Lügengeschichten durchforstet und festgestellt:
Also eine direkte Handlungsanweisung zur Lüge gibt es so im Alten Testament nicht. Aber es gibt natürlich Beispielgeschichten. Also wenn zum Beispiel König David oder der spätere König David verfolgt wird von König Saul und der Sohn von König Saul hilft nun dem David, indem er lügt, seinen Vater belügt, damit David sich retten kann. Dann wird über diese Geschichte ein Beispiel erzählt, dass eine Freundschaft so weit gehen kann, für den anderen zu lügen, um ihn zu retten.
David sprach zu Jonathan: Siehe, morgen ist Neumond. Da sollte ich mit dem König zu Tisch sitzen. Aber lass mich, dass ich mich auf dem Felde verberge, bis zum Abend des dritten Tages. Wird dein Vater nach mir fragen, so sprich: David bat mich, dass er nach Bethlehem, seiner Stadt, gehen dürfe, denn dort ist das jährliche Opferfest für das ganze Geschlecht. Aus dem ersten Buch Samuel.
An dieser Stelle wird ausdrücklich im Hebräischen das Wort Chesed verwendet. Also das, was Jonathan für David getan hat, ist Gnade, ist Güte. Das gleiche Wort steht für Gottes Güte. Und das gibt es an anderen Stellen auch noch so, dass also das Ergebnis einer Lüge wird ausdrücklich als gottgefällig bezeichnet.
Dass Jonathan seinen eigenen Vater belügt, scheint für den Verfasser der Geschichte völlig in Ordnung zu sein. Und Gottes Einverständnis wird stillschweigend vorausgesetzt.
Gott kommentiert das in der Regel nicht, wie in den meisten dieser Geschichten Gott selber nicht eingreift, sondern also am Ende der Josefsgeschichte zum Beispiel, da gibt es dann so einen Satz, der eben dann auch feststellt, Gott hat dies alles getan, um es zum Guten zu wenden. Aber ein direktes Eingreifen oder Kommentieren Gottes wird nicht genannt.
Ihr gedachtet, es böse mit mir zu machen. Aber Gott gedachte, es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten ein großes Volk. Aus dem Buch Genesis.
Das versichert Josef seinen Brüdern, die am Ende einer Geschichte von Lüge, Betrug, Eifersucht, Verführung und nochmaliger Lüge wieder friedlich mit ihm vereint sind. Ganz am Anfang dieser Geschichte um die Söhne Israels steht ebenfalls eine Lüge. Ihr Vater, der da noch Jakob heißt, überlistet, angestachelt von seiner Mutter, seinen Bruder Esau, den Erstgeborenen. Zuerst kauft Jakob dem hungrigen Esau dessen Erstgeburtsrecht für einen Teller Linsensuppe ab. Dann hängt er sich ein Fell um, damit sein blinder Vater Isaak nicht seine glatte Haut ertasten kann, sondern die Haut des behaarten Bruders zu erkennen meint.
Da sprach Isaak zu Jakob: Tritt herzu, mein Sohn, dass ich dich betaste, ob du mein Sohn Esau seist oder nicht. Also trat Jakob zu seinem Vater Isaak, und da er ihn betastet hatte, sprach er: Die Stimme ist Jakobs Stimme, aber die Hände sind Esaus Hände. Und er segnete ihn und sprach zu ihm: Bist du mein Sohn Esau? Er antwortete: Ja, ich bin's. Da sprach er: Komm her und küsse mich, mein Sohn. Er trat hinzu und küsste ihn. Da roch er den Geruch seiner Kleider und segnete ihn und sprach: Siehe, der Geruch meines Sohnes ist wie ein Geruch des Feldes, das der Herr gesegnet hat. Gott gebe dir vom Tau des Himmels und von der Fettigkeit der Erde und Korn und Wein die Fülle. Verflucht sei, wer dir flucht. Gesegnet sei, wer dich segnet. Aus dem Buch Genesis.
Das Interessante ist ja, er ist ein Lügner. Er weiß auch, dass er gelogen hat, denn er hat zum Beispiel ja, als er dann zurückkommt, Angst vor seinem Bruder, dass der ihn schlagen wird. Aber gleichzeitig ist er, und das vergisst man häufig, der betrogene Betrüger. Er bekommt die falsche Frau, die er eigentlich gar nicht haben wollte. Seine Kinder lügen ihn später an, als es um das Schicksal von Josef geht. Also er ist im Grunde so ein tragischer Held, der eben genau wie Menschen auch heute im Grunde in Lügengespinste eher verfangen sind. Und bei ihm geht's am Ende gut aus.
Nach Gottes moralischem oder gar strafendem Zeigefinger sucht man in der Geschichte vergeblich. Jakob hat zwar einiges zu erleiden, aber seine herausragende Stellung bleibt unstrittig. Eine Rechtfertigung der Lüge? Auf keinen Fall, schreibt Augustinus im Jahr 395 in seinem flammenden Traktat Demendatio über die Lüge und deren Verwerflichkeit. Darin wirft er den Exegeten vor, die Lügen der biblischen Sympathieträger zu entschuldigen.
Viele Beispiele dieser Art suchen sie heraus und erinnern damit an Lügen solcher Menschen, die schuldig zu sprechen man sich nicht vermessen könnte, so dass man zugeben möchte, unter Umständen verdiene eine Lüge möglicherweise nicht nur keinen Tadel, sondern sei lobenswert.
Augustinus belegt seine absolute Ablehnung der Lüge in jedweder Situation mit dem Gebot, du sollst kein falsch Zeugnis geben, und hängt dem noch einige Psalmenverse und Christusworte an.
Ein lügnerischer Mund tötet die Seele. Aus dem Buch der Weisheiten. Zugrunde richten wirst du alle, die Lügen vorbringen. Psalm 5. Eure Rede sei ja, ja, nein, nein. Was aber darüber ist, ist vom Bösen. Aus dem Matthäusevangelium.
Im folgenden Kapitel urteilt Augustinus über die Lügen aus dem Alten Testament und sagt, diese Lügen sind gar keine.
Hier kann man alles, was geschehen ist, in bildlichem Sinne verstehen. Mag es auch in Wirklichkeit sich zugetragen haben. Alles aber, was in bildlichem Sinne getan oder gesagt wird, ist keine Lüge.
Diese Geschichten sind auch keine Aufforderung jetzt zum bedingungslosen Lügen. Und die Geschichten werden auch immer damit kontrastiert, dass das positive und negative Ergebnis der Lüge hintereinander erzählt wird. Also die Geschichten werden immer gebrochen und sind damit keine direkte Handlungsanweisung. Sondern was sie erzählen wollen, ist, es gibt Grund, auf Gott zu vertrauen. Im Alten Testament gibt es keine strikte Ethik, die eben sagt, du musst genau dies tun und du musst genau jenes lassen, sondern ja, man muss das tun, was der Gemeinschaft dient. Man hat also einen Platz in der Gesellschaft, den muss man ausfüllen. Und wenn man diesen Platz ausfüllt, wenn man gut tut, dann wird man auch Gutes erlangen.
Dass im Alten Testament gelogen wird und mit Gottes Hilfe trotzdem alles gut wird, bezeichnet der evangelische Theologe und Ethiker Rochus Leonhard als Wette auf die Zukunft. Er hält sich damit an Martin Luther. Der nennt eine Lüge, die dem Erhalt des Volkes Israel oder einzelner Protagonisten dient, sogar ein Werk der Nächstenliebe, Officium Caritatis.
Also er sagt, wenn ich jemanden belüge, dann ist es zunächst mal so, dass ich das weiß, dass ich ihn belüge und üblicherweise habe ich dabei ein schlechtes Gewissen. So. Auf der anderen Seite gibt es eben die sogenannte Notlüge, wo ich sage, es ist für die, also ich sage jetzt mal, Gesamtsituation besser, wenn ich jetzt mal nicht bei der Wahrheit bleibe. Und ob es tatsächlich so ist, dass es besser ist oder ob ich nicht besser doch gleich die Wahrheit gesagt hätte, das wird sich erst in der Zukunft zeigen, die ich jetzt aber noch nicht kenne.
Das heißt, Lügen kann gut sein, wenn es zum Guten führt. Da wir das im Moment des Sprechens aber noch nicht wissen, bleibt ein Unbehagen.
Aber Luther würde nicht sagen, deshalb ist Lüge grundsätzlich keine Sünde mehr, ja, sondern er würde sagen, dieses Unbehagen, bevor wir wissen, wie es ausgegangen ist, ja, das bleibt natürlich und wir können mit diesem Unbehagen aber zurechtkommen, ja, im Glauben daran, in der Hoffnung darauf, dass Gott, der ja dann für Luther an der Stelle ganz wichtig ist, das zu einem guten Ende bringen wird.
Petrus aber saß draußen im Hof, und es trat zu ihm eine Magd und sprach: Und du warst auch mit dem Jesus aus Galiläa.
Das Matthäusevangelium erzählt die Leidensgeschichte Jesu. Am Rande des Geschehens findet ein menschlich und moralisch gewichtiges Ereignis statt. Simon Petrus steckt in der Klemme oder besser in höchster Gefahr. Jahrelang hat er Jesus, seinen Lehrer und Freund, begleitet und ihm gerade noch die ewige Treue zugesagt. Jetzt bekommt er Angst.
Er leugnete aber vor ihnen allen und sprach: Ich weiß nicht, was du sagst. Als er aber zur Tür hinausging, sah ihn eine andere und sprach zu denen, die da waren: Dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth. Und er leugnete abermals und schwor dazu: Ich kenne den Menschen nicht. Und über eine kleine Weile traten die hinzu, die da standen, und sprachen zu Petrus: Wahrlich, du bist auch einer von denen, denn deine Sprache verrät dich.
Jetzt, wo es hart auf hart kommt, wo der Freund in Not ist, schreit Petrus die größte Lüge seines Lebens heraus.
Da hob er an, sich zu verfluchen und zu schwören: Ich kenne diesen Menschen nicht. Und alsbald krähte der Hahn.
Petrus stellt sich dumm, er flucht, er lügt. Und als der Hahn kräht, fällt es ihm wieder ein. Er wollte treuer sein als alle anderen. Er wollte herausragen aus der Reihe der Apostel und Vorbild an Stärke sein.
Da dachte Petrus an die Worte Jesu, da er zu ihm sagte: Ehe der Hahn krähen wird, wirst du mich dreimal verleugnen. Und ging hinaus und weinte bitterlich. Aus dem Matthäusevangelium.
Petrus hat sich da in eine Dilemmasituation hineinmanövriert. Er ist der Einzige, der mitgegangen ist. Das ist sozusagen der positive Teil der Geschichte, der häufig nicht miterzählt wird. Er ist mit Jesus mitgegangen, wollte sehen, was mit Jesus geschieht, vielleicht ob er helfen kann, also das, was man Nachfolge nennt. Und er hat sich dadurch in eine Situation hineingebracht, in der er einerseits für Jesus nichts tun konnte, andererseits sich selber aber in Gefahr gebracht hat. Und das wäre die klassische Dilemmasituation, bei der es die breite Tradition gibt, dass man sagt, ja, in solchen Situationen darf man durchaus lügen.
Petrus allerdings lügt nicht nur, er verleugnet das, was ihm heilig ist.
Wenn Petrus eben Jesus verleugnet in dieser bewussten Situation, dreimal sagt er, ich kenne ihn nicht, dann ist das nicht mehr zu rechtfertigen. Und es wird auch kein Versuch unternommen, das zu rechtfertigen. Aber Petrus erkennt es eben selber. Das heißt, das, was in dieser Geschichte mit transportiert wird, ist eben die Reue, die nötig ist, wenn man einen solchen Fehler begangen hat, und dann auch die Vergebung.
Mit Blick auf diese Geschichte empfiehlt Augustinus seinen Lesern:
Hier verdient eher die Besserung als die Heuchelei des Petrus Nachahmung. So wie man lieber seine Tränen als seine Verleugnung nachahmen soll.
Zeit, die Bibel zuzuklappen, um andere Bücher zu öffnen. Zunächst das Buch des Lebens, in dem manchmal kein Raum bleibt, um über Moral oder Ethik, über Pro und Contra des eigenen Handelns nachzudenken, bevor die Entscheidung fällt, lügen oder nicht lügen.
Lügen ist unmoralisch, das stimmt. Aber es gibt Ausnahmen, wo der Mensch berechtigt ist, sogar mit einem Regiment von Lügen sich umhüllen, um sein Leben zu retten. Das habe ich getan.
Salomon Perel, geboren im Jahr 1925, war noch ein Junge, als ihm die schicksalhafte Frage gestellt wurde: Bist du ein Jude? In Sekundenschnelle musste er sich zwischen der Treue zu seinem Glauben und der Rettung seines Lebens entscheiden.
Mein schicksalhafter Moment meines Lebens, ein entscheidender Moment meines Lebens, wo zwischen Tod und Leben nur eine Haarweite war. Ich wurde gefragt von deutschen Soldaten, die Juden aussortierten zum Erschießen, zwischen Masse von Flüchtlingen. Und als er mich fragte, ob ich Jude bin, Da war mir klar, wenn ich in die Wahrheit antworte, bin ich in 5 Minuten erschossen. Aber ich hatte ja ein Problem. Als ich mich von meinen Eltern verabschiedete, hat mir mein Vater gesagt, unter jeden Umständen bleibe gläubiger Jude, nur dann werde ich Gott beschützen. Und meine Mutter hat mir gesagt, du sollst leben. Nun, als mich der Deutsche so fragte, bist du Jude? Natürlich mein erster Blitzschlag, der mir durch den Kopf ging, gesagt, mein Vater hat mir gesagt, bleib immer Jude, sonst verlässt sich Gott. Aber mir war auch klar, dass ich die Wahrheit nicht sagen darf. Und da hatte ich auch die Stimme meiner Mutter, die gab mir so ein Gefühl, als ob ein Schutzengel mir reinkam. Und da habe ich einfach diese Lüge, kam mir ganz plötzlich und sagte, nee, ich bin kein Jude, ich bin Volksdeutscher. Eine kleine Lüge, die aber mein Leben gerettet hat. Weil das Wunder geschah, der deutsche Soldat hat mir geglaubt.
Salomon Perell, der sich Sally nennt, hat nicht nur diese eine kurze und lebensrettende Lüge ausgesprochen. Er schlüpfte in die Kleider des Feindes, wechselte scheinbar die Seite und lebte als Hitlerjunge in Nazi-Deutschland. Erst nach seiner Pensionierung traute sich der inzwischen in Israel lebende Perell, von dieser Zeit in seinem Leben zu sprechen. Mit seinem Buch »Hitlerjunge Salomon« brachte er seine Geschichte an die Öffentlichkeit.
Die frommen Juden sagen, Gott wollte, ich soll überleben, als Zeichen der Ewigkeit des Volkes Israel, so bitte. Und die Säkulären sagen, es war ein berechtigter Kampf ums Überleben. Sie würden auch genauso handeln. Aber es gab auch einige kritische Bemerkungen. Bei mir wurde mal gesagt, ich habe unmoralisch gehandelt. Ich habe meine Religion verleugnet, muss man so sagen. Da sagte ich den Herrn, welche Moral predigst du mir hier? Sollte ich wirklich deiner Moral nach diesen Soldaten, der mich fragt, ob ich Jude bin, in die Wahrheit sagen, ich bin Jude, bitte schieß mich tot? Ich wollte nicht moralisch sterben, ich wollte moralisch überleben.
Es scheint glasklar, dass den jungen Perell sowie unzählige andere unschuldig Verfolgte und ihre Helfer keinerlei Schuld trifft. Und doch gab es im Lauf der Jahrhunderte genau zu solchen Fällen Diskussionen. Im Christentum, in der philosophischen Ethik und im Islam.
Meidet Greuel von den Götzenbildern und meidet lügnerisches Wort. Aus dem Koran, Sure 22. Der Prophet sagte, wenn der Diener lügt, entfernt sich der Engel von ihm 1 Meile weit, wegen des Gestanks dessen, was er begangen hat. Aus den Hadithen.
Grundsätzlich muss man sagen, wenn man die Vielfalt der koranischen Aussagen, wenn man da die Summe zieht, muss man sagen, ist es eindeutig, es darf nicht gelogen werden. Schwierigkeiten tauchen nur auf, und das ist mit jeder Frage des Verhaltens natürlich, auf die es keine konkrete Antwort im Koran gibt, wenn man kommt in Dilemmata des Handelns, wenn man etwa Konflikte hat zwischen unterschiedlichen Zielen.
Klaus Hock, Religionswissenschaftler mit Schwerpunkt Islam an der Universität Rostock.
Darf ein Prophet in einer bestimmten Situation lügen, um die Sache Gottes sozusagen zu retten? Da gibt es eben keine eindeutige Handlungsanweisung, sondern da muss ich dann darüber in einen Diskurs treten. Und das haben dann die islamischen Gelehrten über die Jahrhunderte gemacht.
Die islamische Beschäftigung mit der Frage nach Lüge und Wahrheit enthält, ebenso wie die christliche Ethik, die große Frage nach der Rechtfertigung der Notlüge. Dabei wird, wie in allen ethischen Fragen, der Koran herangezogen, der aus muslimischer Sicht die direkte Botschaft Gottes wiedergibt, und auch die Hadithe, die überlieferten Worte und Taten des Propheten Mohammed. Ihnen wird eine ähnlich hohe Bedeutung beigemessen wie dem Koran. Eine ganz eindeutige Haltung zur Notlüge lässt sich daraus nicht ableiten.
Also es gibt Positionen, die sagen, nein, ich muss in so einer Situation dann eben notfalls sterben, zum Märtyrer werden, weil ich muss an der Wahrheit festhalten. Während andere sagen, nein, es geht nicht. Wenn es wirklich für die bessere Sache dienlich ist, dann ist eine Notlüge legitimiert. Und da gibt es dann viele Narrative, die dann verschiedene Situationen durchspielen und dann entsprechend ja zu der einen oder der anderen Antwort kommen.
Die Lüge ist an manchen Stellen besser als die Wahrhaftigkeit. Siehst du etwa, dass, wenn ein Mann mit dem Schwert hinter einer Person herrennt, um sie zu töten, und sie in ein Haus geht und er zu dir kommt und sagt, hast du den und den gesehen? Was sagst du dann? Sagst du nicht, ich habe ihn nicht gesehen? Du würdest nicht die Wahrheit sagen. Und dies ist eine obligatorische Lüge.
Dann darf ich lügen, weil der hohe Wert des menschlichen Lebens höher ist als sozusagen die Lüge. Das wäre ein Beispiel, wo es diskutiert wird. Aber es gibt auch andere Meinungen, die eben sagen, nein, das geht nicht. Man muss wirklich so konsequent sein, weil sozusagen die Integrität des Ganzen würde durch die Lüge erschüttert werden.
Das Beispiel mit dem unschuldig Verfolgten findet sich bei Al-Rasali, einem islamischen Philosoph und Mystiker, geboren im 11. Jahrhundert. In seinem Buch Wiederbelebung der Religionswissenschaften schreibt er außerdem:
Nur in drei Angelegenheiten ist es erlaubt zu lügen. Wenn jemand etwas sagt, um zu schlichten, im Krieg und wenn jemand seiner Frau etwas erzählt oder sie ihrem Gatten.
Auf manchen christlichen Internetseiten werden solche Zitate als Beleg dafür verwendet, dass der Islam allgemein eine Religion sei, die Lügen erlaube und sogar empfehle, wenn es darum geht, einen Vorteil zu erlangen oder den sogenannten Ungläubigen in die Irre zu führen.
Und es wird dann begründet mit einem ziemlich großen Aufwand und dann wird dann aus irgendwelche Texte oder sonst was verwiesen, gewissermaßen um zu zeigen, die Muslime haben doch irgendwie eine geheime Agenda. Dass die Muslime ihre eigentlichen Absichten verheimlichen würden und die nicht offen rauslassen würden. Als ich nach Rostock kam, schon fast 20 Jahre her, hatte ich im Rahmen der Seniorenakademie einen Vortrag, wo dann jemand nach meinem Referat aufstand und meinte, also Herr Hock, was Sie uns erzählen, das kann doch so nicht ganz stimmen. Wie der Mohammedaner wirklich ist, das weiß man doch schon seit Karl May.
Genährt werden solche antimuslimischen Vorurteile unter anderem durch das oft zitierte Prinzip der Takia, einer Form von erlaubter Schutzlüge. Die Takia stammt aus der Zeit, in der die schiitischen Muslime, die Mohammeds Schwiegersohn Ali als rechtmäßigen Nachfolger ansehen, der Verfolgung durch die sunnitische Mehrheit ausgesetzt waren.
Im Laufe der Zeit hat sich das eben durchgesetzt, dass die Takia dann eine legitime Form für Schiiten war, in dem mehrheitlich nicht-schiitischen Umfeld ihre Identität zu verbergen und von daher sich zu schützen und ihre Gemeinschaft zu schützen.
Klaus Hock legt allerdings großen Wert darauf, dass die Diskussion um Lüge oder Wahrheit, so wie alle ethischen Fragen, im Islam ebenso intensiv geführt wurden und noch werden wie in der christlichen Ethik.
Was man allen zugutehalten muss, egal ob man jetzt deren Position teilt oder nicht, also in den 15 Jahrhunderten islamischer Diskussion darüber, eine große Ernsthaftigkeit, eine große Tiefe und eine große Reflexion. Deswegen hat sich niemand jemals einfach gemacht, im Islam eine Antwort auf diese Frage zu geben. Und was mich eigentlich fasziniert hat, dass die Diskussionen doch teilweise sehr ähnlich sind, wie etwa im christlichen Kontext. Ja. Auch in den philosophischen Überlegungen, die da auftauchen.
Es ist eine Pflicht, die Wahrheit zu sagen. Der Begriff der Pflicht ist unzertrennbar von dem Begriff des Rechts. Da, wo es keine Rechte gibt, gibt es keine Pflichten. Die Wahrheit zu sagen ist also eine Pflicht, aber nur gegen denjenigen, welcher ein Recht auf die Wahrheit hat. Kein Mensch aber hat Recht auf eine Wahrheit, die anderen schadet.
Das schrieb der französische Philosoph Benjamin Constant im Jahr 797. Das Beispiel, das er anführt, ist dasselbe, das auch Al-Rasali im 12. Jahrhundert heranzog. Der Mörder, der mich fragt, ob sich sein potenzielles Opfer in meinem Haus versteckt, hat kein Recht auf Wahrheit. Er darf also angelogen werden. Constant richtet sich damit gegen ein Traktat von Immanuel Kant, in dem dieser die Lüge als Unrecht abgelehnt hatte. Der deutsche Philosoph kontert.
Zuerst ist anzumerken, dass der Ausdruck, ein Recht auf die Wahrheit zu haben, ein Wort ohne Sinn ist.
Kant findet, dass es auch Pflichten gegen sich selbst gibt und dass man sich selbst auch moralisch behandeln muss. Und das ist eines seiner wichtigsten Argumente gegen das Lügen. Er meint, man würde sich selbst missbrauchen als bloße Sprachmaschine und man hätte aber die Sprache, um wahrhaftig zu sein.
Die Lüge also bedarf nicht des Zusatzes, dass sie einem anderen schaden müsse, denn sie schadet, wenngleich nicht einem anderen Menschen, doch der Menschheit überhaupt.
Sprich, laut Kant hat auch der Mörder ein Recht auf ein klares Ja oder Nein. Eine Lüge gegen den Verfolger sei ein Verbrechen an der Wahrheit als solcher und an der Sprache, die im Dienste der Wahrheit steht.
Er meint eben, letztendlich bin ich ja nicht für das verantwortlich, was die dann tun. Also das ist ja immer noch deren Straftat sozusagen und ich habe nur das getan, was ich tun musste.
Rund 1400 Jahre vor Kant hatte Augustinus den gleichen Standpunkt vertreten. Auch er hatte das Beispiel mit dem unschuldig Verfolgten herangezogen und kam ebenfalls zu dem Schluss, dass dieser ausgeliefert werden müsse, wenn der Mörder nach ihm frage. Schuld an dem Mord, sollte er geschehen, seien immer noch die Mörder. Die eigene Seele zu retten, sei höchste Pflicht des Befragten.
Der Tod, vor dem törichterweise die Menschen sich fürchten, die sich vor der Sünde nicht fürchten, tötet ja nicht die Seele, sondern den Leib. Der lügenhafte Mund hingegen tötet nicht den Leib, sondern die Seele. Folglich wäre es ganz verkehrt zu sagen, der eine müsse geistigerweise sterben, damit der andere das leibliche Leben behalte.
Augustinus fügt noch hinzu, der vom Tode Bedrohte werde sicher gerne sein ohnehin vergängliches Leben hingeben, damit der andere seine Seele retten könne. Schließlich sei ja auch Jesus Christus gestorben, um die Seelen der Menschen zu retten. Die Lüge dagegen töte die Seele des Menschen durch eine Entzweiung seiner selbst.
Eine Lüge entsteht dann, wenn jemand etwas sagt. Also er sagt, und jetzt kommt Augustinus, etwas anderes, als er eigentlich meint, als er eigentlich weiß. Da spricht Augustinus vom doppelten Herzen, also es ist eine gewissermaßen eine Selbstentzweiung.
Diese Selbstentzweiung sei eine Sünde gegen Gott, so wie der Missbrauch der Sprache durch das Lügen für Kant ein Verbrechen gegen die Wahrheit selbst wäre. Rochus Leonhard zweifelt daran, dass eine Lüge gegen Gott überhaupt möglich ist und zieht wieder Luther heran.
Man kann ihn nicht belügen und man kann, also Luther würde viel eher sagen, man kann ihn eigentlich auch nicht dadurch beeindrucken, dass man nie lügt. Sondern da würde Luther eben sagen, okay, du hast zwar jetzt in deinem ganzen Leben nie gelogen, aber guck mal, was dadurch für Schaden entstanden ist. Also sozusagen im zwischenmenschlichen Bereich, also zu seinen Nächsten.
Immanuel Kant und Augustinus wussten um Krieg, Diktatur und Tyrannei. Trotzdem hielten sie an ihrem absoluten Wahrheitsanspruch fest. Dietrich Bonhoeffer, selbst ein Opfer von Verfolgungen, schrieb im Herbst 1943 während seiner Haft in der Tegeler Zelle einen Aufsatz über die Wahrheit.
Von dem Zeitpunkt unseres Lebens an, in dem wir der Sprache mächtig werden, lehrt man uns, dass unsere Worte wahr sein müssen. Was heißt das? Das heißt, die Wahrheit sagen? Was fordert es von uns? Ein Beispiel. Ein Kind wird von seinem Lehrer vor der Klasse gefragt, ob es wahr sei, dass sein Vater oft betrunken nach Hause komme. Es ist wahr, aber das Kind verneint es.
Bonhoeffers Geschichte fächert, und das ist seine Absicht, die Vielfalt des Wahrheitsbegriffes auf. Darf ein Lehrer eine solche Frage überhaupt stellen? Dazu haben sich Kinder einer 4. Klasse geäußert.
Dann vielleicht eher mal alleine uns in den Nebenraum bitten und uns da das fragen, nicht vor der ganzen Klasse.
Oder einfach nicht direkt fragen, kommt dein Vater jeden Abend betrunken nach Hause, sondern einfach, stimmt was zu Hause nicht? Also nicht direkt so extreme Fragen stellen.
Ich hätte Nein geantwortet, weil man hat ja auch Privatsphäre und der Lehrer hat einfach nicht das Recht dazu, dich zu fragen und dann deine Familie vielleicht ausgelacht wird oder sowas.
Inka Kramm, Grundschullehrerin.
Wenn das Kind in dem Moment merkt, für mich ist es jetzt schützenswerter zu sagen, das stimmt nicht, weil aus Scham vor der Klasse, aus Angst vor den Konsequenzen, es ist immer ein Gratwanderung zu gucken, wie weit vertuscht man dann die Wahrheit oder welche Wahrheit tut gut.
Rochus Leonhard, Ethiker.
Also man muss sagen, dass dieses Kind in dieser Geschichte natürlich gegen die Wahrhaftigkeitspflicht verstoßen hat. Und Bonhoeffer rechtfertigt dieses unwahrhaftige Verhalten dadurch, dass er sagt, der Übergriff ist von Seiten des Lehrers erfolgt, der im Grunde genommen sich mit seiner Frage in den privaten Bereich der Familie hineinbegeben hat, in dem er nichts zu suchen hat. Und in dem Moment, in dem der Lehrer das ignoriert, hat er es auch nicht verdient, dass man ihm gegenüber wahrhaftig ist.
Man kann nun zwar die Antwort des Kindes eine Lüge nennen, trotzdem enthält diese Lüge mehr Wahrheit. Das heißt, sie ist der Wirklichkeit gemäßer, als wenn das Kind die Schwäche seines Vaters vor der Schulklasse preisgegeben hätte. Dem Maße seiner Erkenntnis nach hat das Kind richtig gehandelt. Die Schuld als Lüge fällt allein auf den Lehrer zurück. Der sich sofort stellende Einwand, man schulde die wahrheitsgemäße Rede doch nicht diesem oder jenem, sondern allein Gott, ist richtig, sofern nur dabei nicht außer Acht gelassen wird, dass eben Gott kein allgemeines Prinzip ist, sondern der Lebendige, der mich in ein lebendiges Leben gestellt hat.
Ein endgültiges Urteil zur Legitimität der Lüge wird es wohl niemals geben. Zu unterschiedlich sind die Auffassungen darüber, was Wahrheit ist und wer das Recht hat, sie zu erfahren. Ob man nur Gott oder sich selbst gegenüber zur Wahrheit verpflichtet ist oder auch den Mitmenschen gegenüber. Die Regeln für die Entscheidung über Lüge und Wahrheit, die für ein soziales Miteinander nötig sind, handeln wir im Kleinen wie im Großen jeden Tag neu aus. Auch dann, wenn wir überzeugt sind, über absolute Grundsätze oder göttliche Gesetze zu verfügen.
Ist halt dann auch ziemlich schlimm, über eine längere Zeit zu lügen, weil dann liegt einem das auf dem Herzen und dann muss man es halt irgendwo ausplappern und dann geht es einem auch eigentlich schon viel besser.
Man muss sich eben nicht nur überlegen, in welcher Situation habe ich einen guten Grund zu lügen, sondern ich muss mir auch überlegen, in was für eine Situation bringe ich mich? Kann ich das tatsächlich noch kontrollieren?
In der Familie, glaube ich, gerade in der Familie, wenn man so ein so enges Vertrauensverhältnis miteinander hat, ist die Basis des Miteinanderumgehens Ehrlichkeit.
Man erzählt ja auch manchmal nicht die Wahrheit oder die Eltern erzählen einem ja auch nicht die Wahrheit. Aber manchmal können die Eltern auch einfach mal Spaß machen und auch mal was Verrücktes erzählen. Einfach, dass man auch ein bisschen mehr Fantasie oder so bekommt.
Lügen regt die Fantasie an, das stimmt wohl. Sie hörten die Wiederholung eines Features von Maria Riederer. Nachlesen und noch einmal hören können Sie es auf unserer Webseite deutschlandfunkkultur.de/religionen. Und bis zu den Nachrichten hören Sie noch, wie der amerikanische Singer-Songwriter J.J. Cale sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Lies heißt sein Titel und es geht, Sie ahnen es, um die Lügen einer Liebe, die mit einem anderen von dannen gezogen ist.
You said you loved me, then you left with him.